Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 14. August 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, zuerst eine ganz wichtige Mitteilung in eigener Sache. Wir lancieren neu den sogenannten Nebelspalter-Politbarometer, wo wir sehr regelmässig den Puls der Leute in diesem Land fühlen. Dominik, was ist da zu erwarten?
Ja, wir kommen immer wieder, mehrfach pro Monat mit Umfragen an die Öffentlichkeit, einerseits direkt auf der Website, aber auch in diesen Panels von renommierten Umfrageinstituten werden aktuelle Sachen abgefragt. Das erste Mal ab heute, was kommt bei Ihnen auf den Grill? Wir wollen wissen, ist es ein Serbila oder lieber ein Tofu-Plätzli? Und dann wollen wir natürlich auch noch ein bisschen politisch wissen, was ist beim Einkaufen wichtig? Biologie, also ökologische Herstellung oder dass es aus der Region kommt. Und wir wollen vor allem wissen, ob sie das Gefühl haben, dass sie das Klima retten, wenn sie auf Fleisch verzichten. Jetzt teilnehmen auf nebelspalter.ch. Das ist eine repräsentative Umfrage, die gemacht wird in Zusammenarbeit mit Demoscope. Und das Resultat, wie immer, auch auf nebelspalter.ch und natürlich bei Bern einfach.
Genau, und es ist natürlich anonym, wenn ihr jetzt euch da äußert. Genau. Ist das anonym, müsst ihr keine Angst haben. Ihr könnt also wirklich euren Leidenschaften frönen. Ihr könnt zugeben, dass ihr lieber vegan Schnitzel habt. Ich könnte es jetzt einmal zugeben, wenn es überhaupt Leute gibt, die das gerne zugeben würden. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Heute ist die erste Sitzung Bundesrat nach den Ferien. Immer meistens viel im Programm. Dominik, was ist vor allem rauszuheben?
Ja, es hat auch eine Medienkonferenz gegeben zur 13. AHV-Rente. Der Bundesrat hat den Eckwert beschlossen, wie er das finanzieren will. Er hat bestätigt, was die Gegner von der Vorlage immer gesagt haben, dass es teuer wird, nämlich 5 Milliarden Franken pro Jahr kostet das Geschenk. Und bei der Finanzierung ist er aber nicht so konkret geworden. Du erinnerst dich, in die Vernehmlassung hat man zwei Varianten. Finanzierung nur mit Lohnbeiträgen, also dass nur die aktive Bevölkerung zahlt. Das ist der Wunsch von links und von den Gewerkschaften. Oder eine Misch von Mehrwertsteuer und Lohnprozent. Jetzt macht der Bundesrat etwas ganz anderes, nämlich nur Finanzierung über die Mehrwertsteuer und 500 Millionen aus der Bundeskasse. Das ist interessant. Ich habe nicht genau gehört, wie es gelaufen ist noch, aber es schmeckt für mich ein bisschen daran, dass die Bürgerlichen sich durchgesetzt haben, dass man letztlich gesagt hat, ja gut, es kann nicht sein, dass man da noch mehr Umverteilung von den Aktiven zu den Rentnern macht, das wird teuer und darum ist man so gefahren, führt aber dazu, dass wir nochmal werden müssen abstimmen.
Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde natürlich gut, dass man kann zuerst nachher über das Taktische reden, aber eigentlich finde ich die Sache schon sehr richtig. Auch wenn man sieht, wer da eigentlich zugestimmt hat. Es sind viele Leute gewesen, die ja, älter sind, die also von dieser 13. Rente neu werden profitieren, und zwar schon sehr, sehr bald. Also die haben sich da ihr Einkommen können selber verbessern. Das ist okay, das ist ihr demokratisches Recht, aber dann muss man schon sagen, dann müssen doch auch alle zahlen für das. Dann sollen sie auch zahlen, sollen sie sich auch daran beteiligen, wenn sie die 13. Rente haben. Ich finde, das ist fair. Das ist absolut fair, von dem her sachlich richtig. Jetzt das Taktische, oder was heisst taktisch? Ich meine, es ist natürlich eine unglaubliche Hürde, die jetzt wieder kommt. Jetzt müssen wir noch einmal über das abstimmen, und vor allem mit dem doppelten Mehr. Also es gibt ein Ständemehr, weil es ja eine Veränderung ist von der Verfassung. Mehrwertsteuer steht der Satz, was sehr gut ist, der Satz steht in der Verfassung. Deshalb müssen auch die Stände zustimmen. Das heisst, die Hürde wird also relativ gross werden. Was hast du das Gefühl, Dominik? Ich meine, wann wird die Abstimmung überhaupt sein? Kommt das noch eine stören oder wie sieht das aus?
Ja, zuerst muss der Bundesrat noch genauer anschauen, wie hoch denn die Erhöhung wird sein. Frau Baumschneider hat das heute nicht wollen sagen und es ist klar, warum, weil seit letzter Woche ja das Chaos in der AHV-Rechnung ist. Man weiss gar nicht, was es kostet. Also gut, das würde sie jetzt natürlich nicht so sagen. Ich behaupte jetzt das, weil ich an der Medienkonferenz war. Sie hat nur gesagt, es wird höher sein als in der Mischvariante mit Lohnbeiträgen und Mehrwertsteuer. ja, ist ja klar. Dort sind 0,4 Mehrwertsteuerprozent vorgesehen. Man wird irgendwo bei 0,5, 0,6, vielleicht sogar noch mehr Prozent Mehrwertsteuer landen. Und es bewahrheitet sich halt, dass der Staat nur Geld ausgeben kann, das er zuerst uns aus dem Portemonnaie gezogen hat. Also das ist banal, aber links und manchmal auch in der Mitte und manchmal auch bei den Rentnerinnen und Rentnern hat man halt die banale Wahrheit vergessen. Das kommt dann ins Parlament, also irgendwann im Herbst ist im Bundesrat der Antrag dann, da kommt es ins Parlament, beide Kammern, die Abstimmung nehme ich an, wird irgendwann nächsten Sommer stattfinden, und zwar ein halbes Jahr, bevor man dann die Rente muss zahlen. Das wird ganz, ganz ein heißer Lauf, weil eigentlich hätte man ja das müssen zusammen beschliessen. 13. AV-Rente ja und Finanzierung so, an einem Sonntag, das wäre gute demokratische Vorgehensweise gewesen, das haben die Gewerkschaften nicht wollen, darum hat man jetzt die komische Situation und das Risiko, finde ich, ist nicht klein, dass wir dann zwar immer noch die Rente beschlossen haben in der Bundesverfassung, aber die Finanzierung nächsten Sommer immer noch nicht haben.
Absolut, weil ich meine, die ganzen Diskussionen nach dieser 13. Rente auch ein bisschen jetzt der Zahlensalat, obwohl der darauf eindeutet, dass man vielleicht ein bisschen mehr Spielraum hätte, aber das ist nicht gut gewesen. Die Bevölkerung hat wahrscheinlich jetzt ein bisschen den Eindruck, ja, also wir wissen gar nicht so recht, was da gemacht wird. Und das Zweite ist, ich glaube, gerade vor allem bei vielen bürgerlichen Zustimmern, das sind ja vor allem Leute gewesen von der SVP, hat sich nachher sogenannte Buyer's Remorse ausbildet. Das ist etwas Amerikanisches, das heisst, wenn man etwas gekauft hat im Rausch, oder gefunden, jetzt kaufe ich schnell einen neuen Porsche, einfach so, dann hat man nachher einmal ein schlechtes Gewissen und plötzlich das Gefühl, hätte ich es gleich nicht sollen kaufen. Ist gleich ein bisschen teuer gewesen. Und das könnte schon eine Rolle spielen, dass jetzt im nächsten Jahr, wo jetzt doch relativ lang noch ist, die Leute dann plötzlich finden, nein, da habe ich wirklich ein bisschen übertrieben. Da haben wir jetzt einen Cremeschnitt zu viel geleistet, ich will die Cremeschnitte eigentlich gar nicht, und dann sagen sie nein. Also ich muss sagen, aus Sicht der Gewerkschaften ist das hart, was heute entschossen worden ist. Das ist eindeutig, aber gleichzeitig muss ich auch ein bisschen sagen, aus demokratiepolitischen Gründen selber die Schuld. Absolut selber die Schuld, weil es ist eigentlich, es darf eigentlich nicht sein in der Schweiz, dass man abstimmt über solche Ausgaben von Milliarden auf immer. Muss man sich mal vorstellen. Auf immer. Das bleibt ja dann immer. Die 13. Rente wird nie mehr untergehen, außer die Schweiz geht unter. Dann ist eigentlich schon nötig, dass man die Finanzierung auch zur Diskussion stellt und darüber abstimmt.
Das könnte man ja noch machen. Also man könnte ja zu dem Antrag vom Bundesrat einen Gegenvorschlag ausarbeiten, wo die Sachen beide kombiniert sind, so dass man wirklich nochmal abstimmen könnte. Und dann werden wir dann schauen, ob die Finanzierung durchkommt oder ob man kann ja sagen, man kann auf die Finanzierung verzichten, aber dann gleichzeitig tun wir den Passus, den man im März eingeführt hat, vielleicht auch streichen. Das wäre dann, dann würden wir das Volk nochmal richtig befragen, wenn der den Porsche postet und wenn der auch aus dem eigenen Sack zahlen. Das wäre ehrlich.
Genau. Also nächstes Mal, wenn wir wieder einen Porsche wollen, dann müssen wir auch über das abstimmen, wie wir es zahlen und nicht nur den Wunschzettel ausführen und sagen, wir wollen mal einen Porsche, so als wären wir Kind. Es ist nämlich wirklich eine Infantilisierung, die sich in der direkten Demokratie sich breit gemacht hat. Das soll nicht sein. Die andere Infantilisierung, die wir auch kennen, ist, dass man irgendwelche Fristen, absolut willkürliche Fristen setzt. 2050 müssen wir irgendwie netto null erreichen. Und das ist so weit weg, dass alle sich nicht verantwortlich fühlen. Das ist auch eine Infantilisierung von unserer Demokratie. Das sollte man eigentlich auch aufhören. Nicht verbieten, sondern einfach aufhören. Der politische Anstand sollte das gebieten. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch natürlich eng mit der Rentenversicherung, mit der Rentensicherheit zu tun hat, nämlich die BVG-Reform, wo man darüber redet, Revision, wo man darüber redet und darüber abstimmen bald. Tamedia hat jetzt eine erste Umfrage veröffentlicht. Wie sieht es aus?
Ja, nicht gut. Für die BVG-Reform, wo wir, glaube ich, am 22. September abstimmen, 59% sagen Nein oder eher Nein zu dieser Vorlage und 33% sagen Ja oder eher Ja. Das ist nicht gut, muss man sagen. Da müssen die Befürworter, alle voran auch Frau Bohm-Schneider, nochmal richtig die Werbetrommel rühren. Es war gestern auch eine Medienkonferenz von den Befürwortern. Kurz, worum es geht. Es ist eben sehr komplex und ich glaube, die Ablehnung hat mit der Komplexität zu tun. Aber es geht darum, dass man den Umwandlungssatz, also den Prozentsatz, wo man die Rente ausrechnet, dass man den senkt, weil man länger lebt. Das ist gut. Man hat aber als Geschenk gegenüber links hat man Übergangsfinanzierung für 15 Jahrgänge beschlossen, die so hoch sind, dass die sogar mehr überkommen, als dass sie riskieren in der Rente. Und ziemlich viele Leute. Und das kostet sehr viel Geld. Darum hat es eben nicht nur, und trotzdem hat links das Referendum gemacht. Und weil es so viel kostet, gibt es eben auch Bürgerliche, die das nicht gut finden, die im Nein sind, die die Revision ablehnen. Und darum kommt die höhere, auch die Nein-Mehrheit wahrscheinlich zustande. Das wird noch bei den bürgerlichen Diskussionen geben, weil irgendwo durch. Es ist so ein Beispiel von einer Vorlage, die man immer sozialer gemacht hat, als Zugeständnis gegenüber links. Am Schluss macht links trotzdem das Referendum und dann geht es dann ganz runter.
Genau, und du hast eigentlich im Prinzip schon impliziert, was das heisst für die Zukunft. Die sozialen Zückerli, die man da immer gibt, damit das Krokodil, das links steht, ab und zu ein bisschen nett Zähne fletschen und einem nicht gerade sofort frisst, sondern erst in einer halben Stunde. Das bringt nicht viel. Das bringt offensichtlich nicht viel und man hat nachher Widerstand im bürgerlichen Lager, was auch wieder nicht gut ist. Also meine Prognose, muss ich leider sagen, ich glaube nicht, dass man das durchbringt. Ich muss aber zugeben, ich bin eigentlich der Meinung, man sollte zustimmen. Und zwar einfach, der Umwandlungssatz ist so eine heilige Kuh. Wir bringen den fast, also heilige Kuh, jetzt bin ich ein bisschen falsch in der Metapher, aber wir bringen den fast nicht weg, oder? Wir bringen den fast nicht runter. Und er muss wirklich runter. Er muss unbedingt runter, weil wir machen uns da unglaubliche Schwierigkeiten für unsere Pensionskassen. Der ist zurzeit einfach noch zu hoch. An der Börse kann man das nicht erzielen, diese Art von Rendite. Also von dem her wäre es eigentlich gut, der käme durch und die Zückerli, muss ich sagen, würde ich jetzt, obwohl sie Bitterzucker sind, würde schlucken. Und wir haben es noch nicht abschliessend diskutiert im Nebelspalter. Wir müssen dann schauen, wie wir, aber meiner Meinung nach, so gefühlsmässig, ich bin einer dafür, man sollte das durchwinken, aber es wird sehr, sehr schwer, das zu gewinnen. Gut, gehen wir zu einem, ja.
Zur Biodiversitätsinitiative hast du wollen wechseln, oder?
Genau.
Entschuldigung, die haben auch, hat es auch eine Umfrage gegeben und die sieht es auch schitter aus, aber an sich, also wir sind ja da einverstanden, weil die wahrscheinlich abgelehnt wird. Nur 51% sind im Moment dafür, ja oder eher ja, das ist viel zu wenig. Also 6 Wochen vor dem Abstimmungstermin müssen wir wirklich mindestens bei 60% sein, um noch können irgendeine Chance haben. Das ist klar. Ah, da ist der Mist geführt. Die Initiative ist auch eine Mogelpackung. Das haben die linksgrünen NGOs ja einfach gemacht, weil sie noch mehr Macht wollen, weil sie gegen die Landwirtschaft vorgehen wollen, weil sie noch mehr Land wollen, sozusagen unter der eigenen Nagel reissen und Geld kassieren, um die Schutzgebiete zu betreuen. Das ist ein bisschen zu durchsichtig, glaube ich.
Und es ist natürlich auch sehr, sehr umstritten, ob die Biodiversität in der Schweiz, ich rede sehr
exakt
von der Schweiz, nicht von der ganzen Welt, aber ob die in der Schweiz wirklich so gelitten hat, wie die Linke das behauptet. Da gibt es gute Studien, die das Gegenteil beweisen. Und was natürlich vor allem wichtig ist, ist die empirische Eigenerfahrung. Dominik, du bist im Wallis und hast du mal recherchiert. Wie sieht es aus im Wallis mit der Biodiversität?
Ja, gönnt mal. Also die Linksgrünen sollen mal ein bisschen wirklich aufs Land rausgehen und dann die Blümchen anschauen und die wunderschönen Tiere, die Rehe, die Hirschen und so weiter, die Gämsche. Und wirklich, ich habe Blumen gesehen, Orchideen und wunderbar. Ich war mit meiner Mutter, die Botanikerin ist, die hat Blumen gesehen, wie 30 Jahre nicht mehr. Es mag subjektiv sein, aber es war sehr schön gewesen. Und ich bin wirklich, wir haben auch schon, der Alex Reichmuth hat auch schon so einen Faktencheck gemacht mit der Biodiversität und hat aufgezeigt, oder, wie da mit diesen Statistiken, wie viele Arten irgendwie bedroht sind und so wie da Humbug betrieben wird. Das sind Leute, die am Bürotisch über Biodiversität entscheiden. Und meine Aufforderung ist, geht raus, geht in die Berge, geht in die Landschaft. Es ist klar, es ist nicht überall gleich. Oder in der Stadt Bern irgendwo oder an der Langstrasse ist vielleicht Biodiversität nicht so hoch, aber gehen die richtig in die Natur, dort werden ihr etwas Tolles erleben.
Genau, also selbst in Spreitenbach und in Schwammendingen gibt es sehr viel Natur, gehen wir mal schauen. Es ist völlig klar, aber wir tun dann noch über das Thema ein bisschen mehr noch, also eben Alex Reichmuth hat es schon gemacht, aber wir werden auch in Bern einfach noch mehr über das berichten. Da gibt es wirklich sehr viele interessante Hinweise aus anderen Studien als die, die NGOs gerne zitieren. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das wir gestern schon besprochen haben. Das ist ein wichtiges Thema aus meiner Sicht. Der Gerhard Pfister hat gestern, der Präsident von der Mitte, hat gestern in der Zürich Zeitung ein ausführliches Interview gegeben zum Thema EU und Zuwanderung und aus meiner Sicht sehr bemerkenswerte Sachen gesagt, wichtige Sachen gesagt. Und heute ist natürlich klar die Reaktionen. Wie sind die Reaktionen, Dominik?
Ja, die NZZ ist zu FDP-Leuten gegangen, gehen fragen, ja, wie sieht das aus mit den Schutzklauseln, wie findet ihr das und so. Und ja, das sei unehrlich und die Mitte werde wortbrüchig, sagt insbesondere der Ständerat, FDP-Ständerat aus dem Appenzellerland, der Andrea Caroni, der ist ja Vizepräsident von der FDP, eben. Und das sei vor allem auch nicht gut oder für die Verhandlungen, die laufen. Und ja, man könne nicht die bilateralen Eis, wo die Personenfreizügigkeit ja ein Teil ist und mit dieser komischen Guillotine verbunden ist, mittels Vertragsbruch aufs Spiel setzen. Also man tut sofort wieder das Horrorszenario an die Wand malen. Und das ist bemerkenswert, weil natürlich die ganze Geschichte mit dieser Schutzklausel ist der wunde Punkt, oder mit der Personenfreizügigkeit, ist der wunde Punkt von der Euro-Turbo in der FDP.
Absolut. Und ich muss sagen, wir tun ja die FDP, ja, wir tun sie nicht systematisch verschonen, das nicht, aber es ist ja eine Partei, wo uns nahe steht, durchaus. Aber ich muss schon sagen, man sieht es wieder an dieser ganzen Diskussion um Rahmenabkommen, um Zuwanderung. Die FDP ist nachher am Schluss der letzte Mohikaner im Umzug, der am dümmsten dasteht. Weil erstens Zuwanderung, ich meine, da wissen jetzt einfach alle, und es war eigentlich nur eine Frage von der Zeit gewesen, dass mal ein wichtiger Politiker von der bürgerlichen Mitte mal sagt, es ist genug. Und ich meine, das sagt der Gerhard Pfister sehr, sehr deutlich in so many words. Also ich glaube, ein CVP-Parteipräsident hat noch nie so deutlich gesagt, dass die Zuwanderung, die wir jetzt haben, auf die Dauer nicht mehrheitsfähig ist. Und er hat völlig recht, es ist ein No-Brainer. Und jeder Mensch, der ein IQ hat, über, sagen wir 33, weiss das. Das weiss jeder. Und warum? Das wissen auch alle Freisinnigen. Ich meine, ich kenne ja die Freisinnigen, die reden ja nicht anders. Aber dass man in der Öffentlichkeit so lange so tut, als wäre das kein Problem. Und jetzt als FDP wieder eigentlich der First Mover, und es geht ja darum, welche Parteien gibt der SVP recht, dass man da auch wieder der Letzte im Umzug ist und dass man Gerhard Pfister, einem meiner Meinung nach halt doch sehr guten Taktiker, übergibt, ist schon mal das Erste, wo man muss eigentlich beklagen muss und wo eigentlich die Zürich Zeitung eigentlich geschrieben hat, das mal rausstreichen und würde sagen, Kopfendeckel, Ihr FDP, Herr Caroni, Zuwanderung, haben Sie noch, ist Ihnen nicht aufgefallen, dass man vielleicht das auch mal zum Thema machen könnte, aus einer liberalen, freisinnigen Sicht, wie es alle Leute aufregt, ihre eigenen Wähler. Das ist mal das eine. Und nachher muss ich sagen, und das regt mich auch wieder auf beim Andrea Caroni, ja, ich meine, wie haben denn die eigentlich das Gefühl, dass man mit Brüssel soll verhandeln soll? Immer ganz ehrlich sein und lieb und sagen, was meinen die eigentlich, wie es läuft in so einer Verhandlung? Er ist ja immerhin, soviel ich weiss, Anwalt. Er weiss doch auch, dass man muss ein bisschen bluffen, ein bisschen drohen, ein bisschen Zucker geben, aber auch wieder peitschen. Also ich verstehe das nicht, wie der sich zitieren lässt.
Ja, und dann glaube ich auch, es ist naiv, oder? Also gut, es ist natürlich von der NZZ ein bisschen so dargestellt. Die FDP strebt deshalb eine einvernehmliche Schutzklausel an. Ich bin rasch schauen. Im Juni 2022 hat die FDP ein Positionspapier gemacht, wo man tut dort die wirklich grusigen Themen bei diesen Verhandlungen tut man umschiffen. Aber die Schutzklausel ist drin. Und ohne das Adjektiv einvernehmlich, oder? Und es ist eigentlich allen klar, oder? Dass das, was heisst denn einvernehmlich? Das ist das, was wir heute haben im Artikel 14.2 vom Freizügigkeitsabkommen. Das ist toter Buchstabe, oder? Man hat sich nicht einmal getraut, die Schutzklausel zu aktivieren, wo man einen Volksentscheid hatte mit der Masseneinwanderungsinitiative 2014. Nicht einmal dann war man bereit zu sagen, jawohl, wir haben offensichtlich ein Problem. Eine Mehrheit von dem Land hat das beschlossen, eine Mehrheit von den Ständen auch noch. Und darum machen wir es jetzt. Also man hat dort schon zittert, wie das Häschen vor der Schlange. Und darum ist das, wenn jetzt die FDP sagt, nein, wir machen nur eine einvernehmliche Schutzklausel, dann ist das einfach keine Schutzklausel. Das muss man einfach ehrlich sein und das auch den Leuten sagen. Für uns ist, kommen verströmt herbei eine Völkerscharen. Ist dann halt die FDP-Position. Und ich bin einfach nicht sicher, ob das gescheit ist.
Genau. Und vor allem denkt meiner Meinung nach die FDP nur innenpolitisch, oder? Hat eben immer das Gefühl, ja, wir müssen da argumentieren, damit wir unsere Gegner, also was heisst da unsere Gegner? Also die FDP selber ist ja, was Rahmenabkommen betrifft, eindeutig gespalten. Es ist kein Zufall, dass da der Andrea Caroni Auskunft gibt und nicht der Thierry Burkhardt. Das nur nebenbei. Vielleicht ist er in der Ferien, kann sein, aber es ist kein Zufall. Aber was der Punkt ist, wichtig. jetzt sind wir doch am Verhandeln. Und jetzt müssten doch alle Parteien in der Schweiz im Sinne von guten Ergebnissen bei diesen Verhandlungen mitpokern. Und das sollte den Ständerat von der FDP durchblicken lassen. Hört mal, wir könnten sogar verzichten auf die bilateralen Verträge. Vielleicht, wenn es scheitert, ja, tough shit, das ist halt schlimm. Aber ja, damit Brüssel mal merkt, Kopfendeckel, es könnte auch anders laufen. Wir kriechen den ganzen Tag auf dem Boden rum und sagen Brüssel, 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 was willst du Brüssel, was willst du Brüssel, was willst du Brüssel? Und dann ist man ganz erstaunt, dass Brüssel nichts anderes macht als nochmal ginken. Das ist einfach, das geht doch nicht, so tut man doch nicht verhandeln. Und Andrea Caroni, noch einmal, du bist Anwalt, du weißt doch, wie das geht. Warum haben die Leute immer das Gefühl, wir haben nur eine innenpolitische Front in dieser Europa-Frage? Es gibt jetzt zuerst einmal eine außenpolitische Frage. Und wenn die Verhandlungen ein gutes Ergebnis gäbten, dann wäre es ja vielleicht auch einfacher, innenpolitisch nachher eine Mehrheit zu finden dafür. Also ich verstehe die Leute nicht.
Ja, natürlich. Oder? Ich meine, wenn es wirklich eine griffige Schutzklausel rausschaut, dann gibt es das, wo der Gerhard Pfister gestern erwähnt hat und wo man auch in der FDP gehört, nämlich dann hat man einen Gegenvorschlag gegen die sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative von der SVP, das ist auch bekannt unter den 10-Millionen-Initiativen, oder, wo will, dass der Bund und Kanton Massnahmen ergreifen, wenn man mehr, wenn man 10-Millionen-Grenze von der Bevölkerung überschreitet. Oder? Und das, auch das müsste ja Andrea Caroni bewusst sein. Wenn es nur das gibt, die wir jetzt schon haben und noch nie angewendet haben, weil wir immer zittern vor der EU, dann ist das kein Gegenvorschlag, dann ist das die beste Werbung und für die Nachhaltigkeitsinitiative, weil dann kann die SVP sagen, schaut, sie haben nichts rausgeholt, sie haben ja nicht einmal etwas wollen rausholen, sondern nur eine einvernehmliche Schutzklausel und da kann sich die SVP schön zurücklehnen und zuschauen, wie das für sie gut rauskommt.
Genau, aber wobei, wenn wir jetzt da bei der Manöverkritik sind, finde ich ja, der Marcel Dettling hat jetzt auch nicht wahnsinnig schlau reagiert auf den Vorschlag. Ich hätte jetzt als Dettling sicher zuerst einmal einfach festgehalten, endlich gibt es einen wichtigen Präsident aus der bürgerlichen Mitte, der sagt und zugibt, das ist ein riesen Problem. Ich meine, das ist ja Halleluja. Die haben jetzt das 30 Jahre lang, nein, nicht 30, sie haben es 20 Jahre lang abgestritten, dass das wirklich ein Problem ist. Und jetzt kommt der Gerhard Pfister und sagt und räumt das endlich mal ein, es ist ein Problem. Und er sagt es ein paar Mal. Und er sagt es ganz deutlich. Da gibt's, und da könnte man jetzt als SVP mal sagen, Gott sei Dank. Und nachher kann man ja immer noch kritisieren, das ist nämlich der Punkt, oder? Dass natürlich der Gerhard Pfister ein Schlauen ist. Das ist klar, die Schutzklausel, die er da mit einem Schwellenwert und so weiter wird relativ kompliziert ausgestalten, aber wahrscheinlich richtig, würden immer noch der Bundesrat oder Kantonsregierungen können entscheiden, wird sie angewendet oder nicht. Und wie du vorher gesagt hast, bis jetzt hat der Bundesrat immer lieber in die Hose gemacht den ganzen Tag, als dass er eine Schutzklausel, die wir sogar im Freizügigkeitsabkommen faktisch haben, dass er die je angerufen hätte, obwohl die Zuwanderung nie zurückgegangen ist. Also, da wäre gar nichts zu befürchten. Also, auch die EU müsste eigentlich sagen, hey, das ist eine super Lösung, das ist ja kein Problem, weil der Bundesrat ist ja so halb Brüssel-affin. Also, von dem her, auch da, Caroni komisch reagiert, Dettling komisch reagiert und die SP, das ist natürlich ganz interessant, würde nichts sagen, was meiner genau. Meinung nach schlau ist.
Was am allerschlauesten ist, muss man schon sagen, ja.
Absolut. Gut, das war es von Bern einfach an dem 14. August 2024. Dominik Feusi und Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Das ist die beste Art, wie ihr uns könnt unterstützen könnt. Zweitens, ganz wichtig, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn wünschen wir einen schönen Abend. Morgen hören wir uns wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.